ARD.
Zwei Dinge stehen seit gestern Abend fest. Deutschland spielt im Viertelfinale gegen die Spanier. Und die sind nicht unverwundbar, sagt unsere Reporterin Steffi Batschek.
Wenn dann über schnelle Umschaltmomente, über die Zentrale. Und das könnte eine Chance sein für die Deutschen.
Bei der DFB-Elf ist heute aber trotzdem noch Standby-Modus angesagt, sagt unser Reporter Sven Pistor. Da ist nur die IT-Abteilung busy.
Ab morgen, das steht schon mal fest, wird dann das Viertelfinal-Update aufgespielt.
Kylian Mbappé und Frankreich müssen heute gegen die Belgier ran. Und die wichtigste Frage bleibt die nach der richtigen Maske, sagt unser Reporter Thorsten Iffland.
Sie haben im französischen Team auch offensichtlich auch noch nicht so die Maske gefunden, mit der es so am besten klappt.
Und darüber sprechen wir im Sportschau-EM-Update. Und damit herzlich willkommen an diesem Montag. Hier ist euer tägliches EM-Briefing. Heute mit Anne Hild.
Hi.
Und ich bin Jens Wallbrot. Anne, hast du, bist ja hier unsere Spanien-Frau, einen Moment lang gestern an deinen Spaniern gezweifelt?
Ja, tatsächlich. Also jetzt bleibt ja festzuhalten, es haben nur Spanier getroffen. Aber der erste halt ins eigene Tor, der erste Gegentreffer für die Spanier. Und da Spanien vorher so drückend überlegen war und trotzdem dieses Gegentor kassiert, dachte ich kurz so, hey, vielleicht schafft Georgien tatsächlich die Überraschung.
Ja, das war das Thema der ersten Halbzeit, aber dann kam Spanien zurück. Und damit steht fest, Deutschland wird im Viertelfinale gegen Spanien spielen. Wir rollen das nochmal auf. Ihr habt es gestern im ersten sehen können. Spanien hat mit 4:1 am Ende gewonnen, aber ist halt eben überraschend in Rückstand geraten. Das achte Eigentor des Turniers, Kvaratskhelia, der Georgier, hat gejubelt, aber es war dann Lenormand, der Innenverteidiger der Spanier. Und dann kam Spanien aber durch einen Treffer von Rodri noch in der ersten Halbzeit zurück und hat das Spiel dann in der zweiten Halbzeit komplett gedreht. Schöne Tore dabei. Am Ende sind es Fabian, Nico Williams und Olmo, die das Spiel dann komplett in die eine Richtung kippen. Und am Ende gewinnt Spanien 4:1, ziemlich deutlich.
Ja, ich finde, wenn du auch nur so auf das Spiel an sich schaust, könntest du dann halt schon den Eindruck gewinnen, drückend überlegen, und Georgien hatte nie eine wirkliche Chance. Es war halt wirklich nur so diese Phase nach dem 1-0, wo, ja, da Georgien halt auch gegen Portugal gewonnen hat, zugegebenermaßen nicht gegen die A11, aber es war halt irgendwie so, es lag dieser Hauch von Überraschung in der Luft. Und ich glaube auch, also ich hatte das Gefühl, dass das Spanien auch extrem verunsichert hat.
Wir hören mal Steffi Batschek, die war im Stadion, und die haben wir mal gefragt nach dem Spiel, wie viel Angst muss Deutschland denn vor dieser spanischen Mannschaft haben?
Für mich gehören die Spanier auf jeden Fall zum Top-Favoritenkreis, sind wenn nicht sogar der Top-Favorit auf den Titel bei der Europameisterschaft in Deutschland. Das wird eine ganz schwere Aufgabe für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Was sie gegen Georgien besonders gut gemacht haben, sie sind mal wieder variabel im Spiel nach vorne gewesen. Kommen durch die Zentrale, kommen aber auch mal über den Flügel, über die schnellen Nico Williams über links und Lamine Yamal, den 16-Jährigen vom FC Barcelona, über rechts, der seinem Gegner da wirklich Knoten in die Beine gespielt hat. Dann kommt dieses überragende Mittelfeld mit Rodri, mit Petri, mit Fabian, die alles im Griff haben, was tatsächlich klappen könnte. Georgien, das ist ja der Underdog gewesen in diesem Turnier bislang, der mit sehr viel Leidenschaft aufgetrumpft hat, ist nicht oft nach vorne gekommen. Aber wenn dann über schnelle Umschaltmomente, über die Zentrale und dann über die schnellen Kvaratskhelia und Mikautadze vorne rein in den 16er, da ist es gefährlich geworden, und das könnte eine Chance sein für die Deutschen. So oder so kann man eigentlich nur sagen, es ist traurig, dass diese beiden Teams schon im Viertelfinale bei diesem Turnier aufeinandertreffen, denn es ist eigentlich mit Deutschland gegen Spanien eine finalwürdige Partie.
Also halten wir fest, Angst ist jetzt nicht der richtige Ratgeber. Die sind nicht unverwundbar, aber es wird ultraschwer.
Es wird ultraschwer. War vor dem Spiel schon klar, und haben sie einfach nochmal untermauert, dass Spanien eigentlich das einzige Team ist, das da, ich sag mal in Anführungszeichen, fehlerfrei durchgekommen ist, trotz des Eigentors jetzt. Aber halt, was für Deutschland vielleicht spricht, Deutschland ist das einzige Team, das mehr Tore geschossen hat als die Spanier in diesem Turnier. Aber ansonsten, glaube ich, wird es echt schwierig, gegen so ein Team überhaupt Land zu sehen.
Hatte Deutschland vielleicht aber im Rückblick für die einfacheren Gegner? Weil Italien,
in der Gruppenphase
Kroatien,
auf jeden
so
Fall.
Gruppenphase, ne?
Ja, also ich finde, Spanien hatte eine viel schwierigere Gruppe, aber hat da ja nie Zweifel aufkommen lassen.
Der letzte Pflichtspielsieg von Deutschland gegen Spanien ist schon ein bisschen her.
Ja.
Zwinker, zwinker, hast du eine Idee?
Ich überlege gerade. Mir fallen da sehr viele Finals und Halbfinals ein, die Deutschland verloren hat.
Ja, das stimmt. Der letzte Pflichtspielsieg war bei der EM 88 in der Vorrunde.
Ja, okay, das war vor meiner Zeit.
Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen.
Natürlich.
Nein, Quatsch. Zwei Tore Rudi Völler, also Doppelpack. Das Einzige, was bei dem heute doppelt ist, ist der Espresso, weil er halt einfach aus dem Modus raus ist. Also das zeigt schon, ist auch irgendwie so ein bisschen Angstgegner. Mhm. Kann man da vielleicht aber auch so ein paar Italien 2016-Vibes reininterpretieren in die ganze Nummer? Oder ist dafür die Ausgangslage jetzt vielleicht schon zu klar?
Du meinst, dass es dann ins Elfmeterschießen geht?
Ja, weil das war ja da 2016 auch irgendwie so das Besiegen des Angstgegners.
Mhm, aber ich finde, das Italien von 2016 war halt einfach ein anderes Team als das Spanien von 2024. Weil,
das ist ein weiser Satz, ja.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass bei den Spaniern läuft einfach alles zusammen. Dieses Team ist so komplett stimmig, was erfahrene Spieler angeht, was die Jugend angeht. Also, sorry, aber ein 16-Jähriger, der da gefühlt 100 Flanken schlägt und zwar selbst nicht getroffen hat, aber Lamine Yamal ja auch an zwei Toren, meine ich, beteiligt gewesen gestern. Mhm. Also ja, dieses Team ist in meinen Augen perfekt auf dieses Turnier vorbereitet.
Nico Williams ja auch ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Also gerade diese beiden Flügelspieler, natürlich kombiniert mit, hat ja Steffi auch gesagt, mit diesem Zentrum, das ist schon echt Wahnsinn, was da auf dem Platz steht. Was bedeutet das denn für Deutschland? Müssen wir da vielleicht auch mal über die Startelf nachdenken? Vielleicht sogar auch über ein anderes System?
Ja, ich glaube, es wird super schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel diese Dreierkette, die dann gegen Dänemark irgendwann auf dem Platz stand, ob das dann das richtige Mittel dagegen ist. Ich kann es mir echt schwer vorstellen, wie dann ein Kimmich und ein Raum zum Beispiel, wenn der dann nochmal spielen wird, wie die diese Flügel in den Griff kriegen sollen.
Ja, aber du kannst nicht eins gegen eins gegen Yamal und Nico Williams spielen, da bin ich deiner Meinung. Also da musst du tatsächlich überlegen, ob du dann mit einer Dreierkette spielst. Option wäre ja, Jonathan Tah ist wieder da, den ins Zentrum zu stellen. Schlotterbeck halb links, hat er ja jetzt gegen Dänemark am Ende des Spiels auch gespielt. Rüdiger halb rechts, ist ja eigentlich auch die Formation gewesen. Ist dann halt die Frage, was machst du mit der Offensive? Ne? Dann musst du die komplett umbauen und kommst dann wieder an einen Punkt, wo du dann eventuell Gündogan rausnehmen müsstest oder so.
Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, Gündogan raus. Und ich fand,
aber das macht er doch nicht, der nimmt doch nicht den Kapitän raus.
Nee, aber dafür dann Füllkrug rein. Und dann, dass du halt wirklich versuchst, die spanischen Reihen zu überspielen.
Ja, weil, also es muss über Konter gehen wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Also das ist ja das, was Steffi auch gesagt hat. Da war Spanien jetzt verwundbar. Ich würde auch sagen, so gerade Außenverteidigerposition, Carvajal, der älteste Spieler in Spaniens Team, zwar Stammspieler, schiebt immer mit hoch, aber wenn über diese Seite, dann auch über die Schnittstelle, über die linke.
Aber der hatte auch schon für Spanien getroffen, der hat im Champions-League-Finale getroffen.
Ja, aber es geht ja um die Defensive, ne?
Ja klar, aber trotzdem ist das, finde ich, niemand, wo du sagen könntest, das ist die Schwachstelle. Also dieses Team hat einfach keine Schwachstellen. Ich glaube, Deutschland...
Jedes Team hat irgendeine Schwachstelle.
Ja, für mich ist das
also es ist natürlich keine offensichtliche, da bin ich bei dir.
Nee, das ist für mich echt so ein DFB-Pokal, zweite Runde-Spiel und Deutschland muss einfach einen sauguten Tag erwischen und Spanien einen schlechteren als gestern.
Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Das Spiel ist ja erst am Freitag und deswegen gehen wir mal rüber ins DFB-Q nach Herzogenaurach. Da hält natürlich immer noch der Sieg gegen Dänemark im Achtelfinale nach. Und nach dem Spiel gegen Dänemark hat Julian Nagelsmann das hier gesagt.
Das haben sie sich auch verdient, die Mannschaft, dass sie langsam hoffentlich die alte Festplatte gelöscht kriegen und verstehen, wie gut sie eigentlich sind.
Tja, die alte Festplatte löschen? Wenn du das im Kreisliga-Team sagst, weiß ich genau, wie das endet. Aber das wird beim DFB-Q wahrscheinlich anders gelaufen sein. Unser Reporter Sven Pistor ist da und den haben wir mal gefragt, was das denn bedeutet.
Ja, also nachdem der Arbeitsspeicher gegen die Dänen ganz schön qualmte, ist jetzt mal das DFB-Team im Ruhemodus. Ja, heute hängen sie mal ihre müden Gräten in den Pool. Die Familien sind da, die Freunde. Man kann mal golfen gehen zum Beispiel. Julian Nagelsmann bietet heute die lange Leine an und sie wird bei widrigem Wetter, ist das überhaupt ein Sommer, hier in Herzogenaurach sicherlich gerne aufgenommen. Interessant, heute die Pressekonferenz, zwei Außenverteidiger sind da, Joshua Kimmich kommt später und auch David Raum. Ob das jetzt ein Wink mit dem Zaunfall für das Viertelfinale ist, das werden wir sehen. Ab morgen, das steht schon mal fest, wird dann das Viertelfinal-Update aufgespielt.
Spürst du auch die Schienenspieler-Vibes mit der Dreierkette?
Ja, habe ich tatsächlich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Ja, kann ja sein.
Aber was ist das für ein Final-Update? Das wäre ja da. Also das wäre ja tatsächlich irgendwie, Julian Nagelsmann hat ja immer gesagt, ja, irgendwie klare Struktur und gleiches System und so.
Hat er jetzt aber gegen Dänemark auch schon ein bisschen aufgebrochen.
Gegen die Schweiz hat er auch tatsächlich schon zwischendurch mal auf eine Dreierkette umgestellt.
Genau, also das ist ja, er hatte jetzt die Möglichkeit, gegen vermeintlich leichtere Gegner als Spanien schon mal ein bisschen auszuprobieren. Und ja, warum dann nicht die Dreierkette? Es hat ja nicht so schlecht funktioniert.
Wir werden da mit Sicherheit noch ein paar Mal drüber sprechen in dieser Woche. Es ist ja wieder ein bisschen Zeit bis zum nächsten Auftritt der deutschen Mannschaft. Und damit gucken wir dann aufs zweite Spiel von gestern. Das war auch ziemlich spektakulär. England gegen die Slowakei. Und irgendwie hatten wir beide so ein bisschen recht, als es darum ging, vorherzusagen, zu prognostizieren, wie dieses Spiel laufen wird. Du mit deinem Verlängerungscall und ich mit, die kommen schon irgendwie weiter, aber da liegt die Betonung dann wirklich auf irgendwie, oder?
Genau. Also ich habe zwischendrin gedacht, naja, da bewahrheitet sich mal wieder nicht der Satz, oder bewahrheitet sich der Satz, Geld schießt keine Tore. Dann, ja doch noch, aber ey, also erstmal in Rückstand geraten, nach 25 Minuten war es, meine ich, und dann habe ich gedacht, das Ding ist durch.
Ivan Schranz.
Ja, aber das ist halt wirklich... Also von den Engländern kam so wenig. Zwischendrin Bellingham von 3 Leuten umzingelt. Klar, dass dann von ihm vielleicht nicht viel kommt. Aber das bedeutet ja auch, wenn er Spieler bindet, dass für die anderen Freiräume entstehen. Und das konnte keiner in dieser super teuren englischen Offensive nutzen. Bis dann halt tief rein in die Nachspielzeit. Ich glaube, die Slowakei hat da schon so ein bisschen den Jubel im Kopf gehabt, dass sie überraschend gegen den Favoriten gewinnen. Dann Bellingham traumhaft mit diesem Fallrückzieher. Es geht in die Verlängerung. Kane per Kopf dann die Entscheidung. Relativ früh in der Verlängerung schon gefallen. Also 91. Minute offiziell. Und zweimal quasi nach dem Standard. Also es war erst ein Einwurf, dann das Bellingham-Tor, dann nach dem Freistoß Kane per Kopf. Aber also mich haben die Engländer immer noch nicht überzeugt. Obwohl tatsächlich sind die jetzt unter Southgate immer bis ins Viertelfinale gekommen. Also irgendwie auf dem Platz sieht es schlechter aus als das, was dann in der Bilanz steht. Ne?
Ist jetzt die Frage, ob es an Gareth Southgate liegt oder vielleicht dann doch an der individuellen Qualität der Spieler, oder?
Ja, also irgendwie reichen ja dann 10 Minuten individuelle Klasse, wenn es gegen solche Gegner geht. Also gegen die Schweiz wird das, glaube ich, nicht mehr so aussehen.
Aber was bezeichnend ist, ne? Gestern Abend, nachdem England da das Ding irgendwie noch gedreht hat, ging ja dann irgendwann auf allen möglichen Social-Media-Kanälen dieses Video von Jude Bellingham, der beim Torjubel sagt, who else? So in der Slow-Mo. Mhm. Das ging ja rum und ehrlicherweise hat er recht.
Ja, klar hat er recht, aber also es ist auch, es wurde echt mal Zeit, dass der so richtig im Turnier ankommt. Obwohl ich, ja, nee, eigentlich ist er immer noch nicht richtig angekommen. Das war halt, sie haben kurz.
Aber es
auch
war ein geiles Tor. Also, voll. Es ist auch, das zeigt einfach, was das für ein unglaublich guter Typ ist, so, ne?
Ja, aber auch gefühlt nur dann, wenn er richtig Bock darauf hat. Und wenn es so, also, es stand ja wirklich auf der Kippe. Sie waren ja quasi schon.
Ja, und
auf
Bellingham war eigentlich auch wieder aus dem Spiel, ne?
Genau.
Also, der hat nicht so richtig Impact gehabt. Und dann dieses Ding, das war schon, ja, und, also, okay, Fun Fact: 90 plus 5. Mhm. Ausgleich.
Bellingham, ja.
91. Kane mit der Führung. Ja, statistische Besonderheiten. Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt weiter gegen die Schweiz und ich möchte kein Wort mehr, liebe Engländer, kein Negatives über Gelsenkirchen hören. Beide Siege in diesem Turnier auf Schalke.
Aber Gelsenkirchen ist jetzt auch raus.
Das stimmt.
Turnier.
Okay, damit wird England dann auch ausscheiden, meinst du, oder?
Ja. Naja, zumindest werden sie nicht mehr nach Gelsenkirchen fahren.
Also kein Gelsenkirchen-Bashing mehr, auf keinen Fall. Gut, wollen wir auf heute gucken?
Ja.
Heute 18 Uhr. Belgien gegen Frankreich in Düsseldorf. Der zweite der FIFA-Weltrangliste gegen den dritten. Mhm. Fühlt sich auch nicht so richtig so an bis jetzt, oder?
Nee, beide nur hinter Argentinien. Ne? Und dann, also wenn du dir das dann anguckst, Frankreich auch erst ein eigenes Tor gemacht. Mhm. Das war ein Elfer von Mbappé.
Ja, genau.
Also es ist auch eine Weltklasse-Offensive eigentlich da stehen. Und die funktioniert auch immer noch nicht. Aber dann hast du halt auf der anderen Seite Belgien, wo gar nichts in der Offensive funktioniert, weil gefühlt immer, wenn der Ball drin ist, wird das Tor aberkannt.
Also erstmal Lifehack für Domenico Tedesco. Düsseldorf, zwischen 15 und 18 Uhr, kann die Stadt ein bisschen voll sein. Ich würde 20 Minuten früher losfahren, wenn ich einen wichtigen Termin habe. Sag's nur.
Weil er sich da beschwert hatte über Stuttgart.
Ja, genau. Und der hat ja generell auch irgendwie da Beef mit den Fans gehabt und so. Und der will das aber natürlich, hat er in der PK gesagt, nicht an die ganz große Glocke hängen.
Erstens mal dürfen die Fans ihren Unmut äußern. Aber wir dürfen das auch so empfinden, wie wir es dann eben empfunden haben. Und für mich ist das Thema jetzt durch. Und ich glaube, wir können es nur als Einheit schaffen. Es wird ein richtig, richtig schweres Spiel morgen. Und ich glaube, die Fans wissen, dass wir sie brauchen.
Ich finde, das klingt nicht so, als wäre das Ding für ihn durch. Das klingt ein bisschen beleidigt.
Ja. Siehst du, wenn du dir die Bilder, anschaust nach diesem 0-0 gegen die Ukraine, hast du den Eindruck, dass das möglich ist? Einheit und keine Ahnung?
Naja, wenn Belgien jetzt eine 180-Grad-Drehung hinlegt und zum Beispiel gegen Frankreich in Führung geht, ich glaube, dann ist da kein Fan, der buht oder pfeift oder so, sondern dann sagen die, ey, super. Und selbst wenn Belgien gegen Frankreich verliert, aber man den Fans das Gefühl gibt, dass die Mannschaft alles auf den Platz gelassen hat, ist das auch okay. Aber diese Auftritte in der Gruppenphase, ich kann die Fans sehr gut verstehen.
Ja, total. Die Fans kann man auf jeden Fall verstehen. Es ist halt irgendwie strange, dass Domenico Tedesco so angefasst wird.
Ja,
ne? Auch schon nach dem Spiel da mit den 2 Minuten Vorbesprechung möglich,
genau,
und so.
Also ja, vielleicht kriegt er aber auch Druck, das wissen wir ja nicht. Dass der Druck von Verbandsseite aus groß ist, weil es die letzte Chance für diese goldene Generation ja im Prinzip ist.
Und er hatte halt bis zum Turnier auch kein einziges Spiel mit denen verloren. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, aber darauf kommt es dann halt im Turnier nicht mehr an.
Als würde dieser ganze sportliche Irrsinn nicht reichen, gibt es obendrein noch einen kleinen Social-Media-Eklat, weil nämlich der belgische Verband ein lustiges Video posten wollte mit einem Comedian, zusammen mit Amadou Onana, dem Spieler.
Ja.
Und in dem Video singt der Comedian: Wer wird Mbappé vors Schienbein treten? Und Amadou Onana singt seinen Namen. Also Amadou Onana. Da haben
und
die gedacht,
dann,
das ist voll witzig.
Ja.
Fand nur in Frankreich niemand. Und dann haben sie es jetzt mit Entschuldigung gelöscht. Keine Ahnung.
Also ganz ehrlich, die können doch nicht wirklich davon ausgehen, dass die Franzosen sagen, haha, wie witzig, ihr wollt unseren besten Spieler das Schienbein durchtreten. Also,
er hat immerhin nicht angekündigt, ihm vor die Nase zu treten.
Na dann geht's ja noch.
Apropos,
wobei eigentlich wäre es ja besser, die Nase, weil die ist eh schon kaputt.
Ja, und er hat eine Maske auf. Das tut dann ein bisschen weh, aber da kann nicht mehr viel passieren.
Ja.
Aber apropos Nase, was geht eigentlich gerade ab bei Kylian Mbappé? Unser Reporter Thorsten Iffland weiß mehr.
Kylian Mbappé wird spielen mit Maske gegen Belgien, auch wenn ihm das Ding so richtig auf die Nerven geht. Er hatte jetzt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Belgier, vor diesem Achtelfinale gesagt, ich hasse es. Es ist der Horror, damit zu spielen, und sie haben im französischen Team auch offensichtlich auch noch nicht so die Maske gefunden, mit der es so am besten klappt, haben viele verschiedene Modelle ausprobiert. Mal sehen, welche er dann gegen die Belgier trägt. Fakt ist nur, er muss sie weiterhin tragen, und sie beeinträchtigt ihn nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch beim Spiel selbst. Hat gesagt, Kopfbälle, da muss ich mich einfach zurückhalten. Aber natürlich beißt er auf die Zähne und versucht, das Beste für sein Team rauszuholen. Sie brauchen ihn. Frankreich hat bei dieser EM bislang nur 2 Tore erzielt. Eins davon war ein Eigentor, das andere eben 11 Meter von Mbappé mit Maske. Aus dem Spiel raus nicht viel passiert, also der torgefährlichste Mann darf nicht fehlen jetzt in der K.O.-Runde. Und es gibt eine gute Nachricht für Kylian Mbappé, nämlich beim Spiel in Düsseldorf hier wird es nicht so heiß sein wie in Dortmund, wo er die Maske das erste Mal aufhatte. Damals 30 Grad in Düsseldorf gegen die Belgier, nur 20 Grad. Vielleicht macht es das für Kylian Mbappé und seine Maske ein bisschen angenehmer.
Vielleicht kommt er doch mit der Turtles-Maske.
Also die ist besser hinterlüftet.
Nee, aber dann ist er besser geschützt bei Kopfbällen.
Ja, und vielleicht auch besser im Zweikampf, weil dann hat er ja vielleicht dann den ein oder anderen Karate-Skill drauf. Naja, gucken wir uns an. 18 Uhr, aber es gibt noch ein zweites Spiel. 21 Uhr im ersten, Portugal gegen Slowenien.
Mhm.
Portugal enttäuscht gegen Georgien und die Slowenen 0-0 gegen England gespielt. War das dritte Unentschieden in der Gruppenphase. Die haben, obwohl sie im Achtelfinale stehen, noch nie in der Geschichte der Europameisterschaften ein EM-Spiel gewinnen können. Auch irgendwie kurios, ne?
Ja, wäre ja jetzt ein guter Zeitpunkt gegen Portugal.
Das wäre es definitiv. Auf jeden Fall muss Slowenien umstellen, mindestens auf einer Position, weil der Linksverteidiger Erik Jansa gesperrt ist. Der hat das erste Tor im Turnier gemacht und das zweite Tor hat der Rechtsverteidiger gemacht. Ist das einzige Team im Turnier, das noch nicht über eine Offensivreihe oder einen Spieler aus der Offensivreihe, also entweder Mittelfeld oder Angriff, getroffen hat. Zeigt ein bisschen, wo die Probleme liegen bei Slowenien. Ne?
Ich wiederhole mich, es wäre ja jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, um damit anzufangen.
Vielleicht Benjamin Šeško, der Leipziger, hat fünfmal bisher nur aufs Tor geschossen im gesamten Turnier, ist also auch noch nicht ganz sein Ding.
Das ist noch ein bisschen eine Enttäuschung. Ne?
Bei den Portugiesen, die waren ja relativ früh schon qualifiziert fürs Achtelfinale, dann gegen Georgien irgendwie voll enttäuscht mit der B11.
Ja, also die B11 von Portugal ist schlechter als die B11 von Spanien, können wir hier festhalten.
Ja, das ist so, definitiv. Und einer hat auch immer noch nicht getroffen, obwohl er am häufigsten im ganzen Turnier aufs Tor geschossen hat,
Cristiano
Ronaldo.
Ja.
Genau.
Also das dürfte den, glaube ich, am meisten wurmen. Ich meine, er war ja auch in dieser B11 noch in der Startelf. Deswegen, das zeigt ja, wie sehr er diesen Treffer will. Obwohl ich ja, war das im ersten oder im zweiten Spiel von Portugal, als er dann, im ersten war es, glaube ich, als er abgelegt hat und nicht selbst versucht hat zu schießen. Also vielleicht ist er da gar nicht mehr so hungrig.
War auch so ein Moment, alle Reporter, die man gehört hat, der hat abgespielt.
Ja, genau. Also es war für uns war es die größte Überraschung, dass Cristiano Ronaldo abspielen kann.
Ja, stimmt, hätte der wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht gemacht.
Nee, deswegen vielleicht ist er altersweise geworden.
Wir werden schauen, was die Portugiesen sich gegen Slowenien einfallen lassen. Wir sehen es im ersten.
Und wir hören es
ab 21 Uhr. Und wir hören es nicht nur in der Sportschau-App, sondern auch in der ARD-Audiothek, denn da findet ihr auch alle Spiele dieser Europameisterschaft im Livestream. 90 Minuten komplett hören, alle Emotionen und immer wieder auch Anne als Moderatorin zwischendurch. Noch ein Grund, da mal reinzuhören.
Ja.
Und wir erzählen euch dann morgen früh, wie das für Portugal gelaufen ist. Dann sind wir nämlich wieder da.
Bis dann.
Macht's gut, ciao.